Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen weiter. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Die, die schon länger hier sind, sind jetzt zum dritten oder vierten Mal begrüßt. Seien Sie sicher, es ist immer noch genauso herzlich wie heute Morgen. Wenn es um die Herzlichkeit der Begrüßung geht, möchte ich natürlich auch unsere beiden Herren am Tisch ganz herzlich begrüßen. Wir haben das Thema Metadaten im Handel, mehr Erfolg durch kundenorientierte Produktinformation. Das ist ein ganz schönes, ein ziemliches Mundvoll. Dazu haben wir Ingo Woltes von CS1 Germany. Die Firma CS1 werden Sie möglicherweise nicht im Alltagsgebrauch als Namen kennen, aber Sie alle kennen ein wesentliches Produkt der Firma im Alltag. Das sind nämlich die Leute, die die Barcodes vergeben, die auf allen Produkten drauf sind. Jörg Gerschlauer arbeitet bei der MVB, ist dort zuständig für Digitales. Herr Wolters ist auch für das Digitale zuständig bei CS1. Und was mich interessiert, was uns auch interessiert hat, auch vor allem die MVB, ist der Blick über den Tellerrand. Wie läuft das eigentlich in anderen Branchen mit den Metadaten? Wenn Sie in anderen Branchen nach dem Wort Metadaten suchen, das wir im Verlagswesen mittlerweile sehr gut gelernt haben, bekommen Sie meistens ein Fragezeichen als Antwort. Dort nennt man das in aller Regel Produktstammdaten. Also, nachdem wir das geklärt haben, fangen wir einfach an. Bitteschön.
Gut, ich fange an. 4-5 Minuten kurze Einführung in das Thema Metadaten im Buchhandel. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt über dieses Thema reden können, denn wir reden über sowas. Ja? So sieht sowas aus. Das ist unfassbar spannend. Das ist genau das, was man sich so als 22-jähriger Absolvent vorstellt. Damit möchte ich den Rest meines Lebens verbringen. Oder so sieht sowas aus. Und eigentlich sind doch Metadaten was für Erbsenzähler. Mir hat mal vor, das ist noch gar nicht lange her, 2 Jahren, die Werbeleiterin eines ziemlich bedeutenden Publikumsverlags gesagt, Metadaten interessieren mich nicht. Ich glaube, das würde, und das ist der Fortschritt, und auch dass wir heute stehen dürfen, das würde heute so keiner mehr sagen, der in irgendeiner Form mit Metadaten zu tun hat. Warum? So spricht man heute über das Thema. Metadaten ist echt ein Thema, das die Branche erwischt hat, das, ich will es nicht sagen, cool ist, aber man hat erkannt, dass unheimlich viel Musik in diesem Thema drinsteckt und dass es eben nicht nur was für die Erbsenzähler ist. Warum? Es gibt 2 Gründe. Der erste ist eigentlich ganz simpel. Metadaten sorgen für Normalisierung und für Standardisierung im Handel. Und das ist etwas, das man erst dann wirklich zu schätzen weiß, wenn man es nicht hat. Ganz kurzer Exkurs, ich bin vom VLB, wir wissen, wovon wir reden. Wir haben ungefähr 2,5 Millionen lieferbare Titel, wir haben 2,5 Millionen nicht mehr lieferbare Titel, wir haben 20.000 Verlage. Das heißt, das ist genau das, was wir tun, das ist unser täglich Brot. Wir sorgen dafür, dass Daten normiert, standardisiert, vereinheitlicht werden, damit sie letztendlich auch ausgetauscht werden können. Denn genau das ist das Problem. Wenn A mit B spricht, braucht man einen Standard. Wir haben vor gut einem Jahr das VLB auch in Brasilien ausgerollt mit einem Partner und die hatten sowas noch nie. Brasilien ist ein Markt, der ist gar nicht so unähnlich wie der deutsche, kleiner, aber ähnlich disparat. Das heißt, es gibt viele, viele Verlage, es gibt auch sehr, sehr viele Buchhandlungen, es gibt auch Buchhandlungsketten und die müssen in irgendeiner Form miteinander kommunizieren. Und die Buchhandelsketten, große Häuser, die haben teilweise bis zu 20 Leuten beschäftigt, die nichts anderes gemacht haben, als Daten von den Verlagen anzunehmen und sie zu verarbeiten und sie eben zu normalisieren. Ganz einfaches Beispiel, wie schreibt man Auto? Vorname, Nachname oder Nachname, Komma, Vorname oder Nachname, Semikolon, Vorname. Ein Leerzeichen dazwischen, 2 Leerzeichen dazwischen. Wie viele Seiten hat ein Buch? Wie gehen Sie um mit arabischen und römischen Ziffern? Der eine macht es so, der andere macht es so. Wie geben Sie einen Preis an, mit einem Komma oder mit einem Semikolon? Und immer dann, wenn Sie Machine-to-Machine kommunizieren, haben Sie einfach ein Problem, wenn das nicht alle gleich machen. Und Wenn man so will, sind wir jetzt dafür verantwortlich, dass in Brasilien einige Leute arbeitslos werden, weil diese Arbeit einfach wegfällt. Und wir in Deutschland haben das seit 1971. Das können wir uns kaum noch vorstellen.
Da springe ich drüber.
Mindestens genauso spannend ist aber, und das ist das, weswegen das Thema jetzt auch sexy geworden ist, Metadaten verkaufen Bücher. Verlage und Händler erkennen, dass sie über gut aufbereitete Metadaten Verkaufserfolge erzielen können. Und zwar wirklich signifikant. Es gibt auch verschiedene Studien zu dem Thema, die das bewiesen haben. Will ich im Einzelnen gar nicht drauf eingehen, aber mal ein Beispiel. Wenn Sie ein Buch vor sich haben und Sie überlegen, ob ich das kaufen will, was machen Sie dann? Dann machen Sie sich als Buch natürlich im Idealfall möglichst schön. Sie zeigen sich von Ihrer besten Seite. Das kann aber auch so aussehen. Tourismusfachwirt, das prüfungsrelevante Wissen, Teil 2. Das ist, würde ich sagen, geht gerade noch durch, weil das ist ein Musstitel. Also wenn Sie Tourismusfachwirt lernen, dann brauchen Sie dieses Buch, dann kaufen Sie es zur Not auch, wenn Sie es gefunden haben. Aber das hier, glaube ich, kaufen Sie dann nicht. Was ist denn das überhaupt? Ist das ein Kinderbuch oder ist das ein Ratgeber oder ist das ein... keine Ahnung, ich weiß es selbst nicht. Dieses Buch werden Sie ganz sicher nicht kaufen, auch wenn Sie ihm wirklich frontal über den Weg laufen. Das heißt, machen Sie sich schön. Machen Sie Ihre Bücher schön und dann werden sie auch gekauft. Es gibt aber ein anderes Anwendungsbeispiel, das ist noch viel krasser. Nämlich, wenn Sie vor dem Buch schon stehen, dann geht es nur darum, will ich es haben oder will ich es nicht. Aber die Frage ist, wie finde ich eigentlich das richtige Buch? Und da gilt immer noch der alte Spruch von Henry Ford, ja, selbst wenn ich meinem Kunden einen Dollar für 99 Cent verkaufe, dann muss ich es ihm vorher sagen. Der Kunde muss wissen, dass es dieses Angebot gibt. Und das wird immer schwieriger. Wir wissen, dass im stationären Handel heute 43% aller Buchkäufe ungeplant erfolgen. Das heißt, der Kunde wollte eigentlich nicht zwingend dieses Buch kaufen. 26% gänzlich ungeplant, Kunde wollte gar nichts kaufen oder 17%, ich wollte irgendwas kaufen. Ich suche halt ein Buch, aber ich weiß noch nicht was. Ja, wenn der Kunde kommt und sagt, ich will den neuen Ken Follett haben, ist es einfach. Aber wenn der sagt, ich interessiere mich für Punkt, 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 dann geht es darum, finde ich jetzt das richtige Buch, was dieser Mensch braucht. Wir wissen auch, 37% der Kunden, wir reden jetzt vom stationären Verkauf, gehen häufig und 28% gelegentlich ohne ein Buch aus der Buchhandlung. Das heißt, mehr als die Hälfte verlässt den Laden wieder. Und warum? 3/4 davon sagen, ich habe nichts Passendes gefunden. Und bei 2,5 Millionen lieferbaren Titeln, das glaube ich einfach nicht. Also, er hat vielleicht nichts Passendes gefunden, das heißt aber noch lange nicht, dass es nichts Passendes gibt. Und das ist genau der Punkt, wo man ansetzen muss. Wenn man sich jetzt mal überlegt, und da wird es noch virulenter, ein Drittel des Umsatzes in der Buchbranche heute wird im Internet gemacht. Wir wissen, dass die Conversion je nach Zählweise zwischen 69 und 3,22% liegt. Nehmen wir die 3,2%, das heißt, jeder, der eine Website besucht und nach Büchern stöbert, 3,2% davon kaufen dann auch. Heißt aber auch, 97 von 100 kaufen danach nichts. Die gehen auf die Seite und gehen wieder runter, ohne was gekauft zu haben. Und wenn man hier den gleichen Anteil annimmt, zu sagen, ich habe nichts Passendes gefunden, dann muss man gar nicht lange rechnen, dann ist das die 1-Milliarde-Euro-Frage. Wenn man davon ausgeht, dass ungefähr 3 Milliarden Euro Umsatz im Internet gemacht werden und dass die zustande kommen mit einer Conversion von 3%, dann müsste man es nur hinbekommen, aus diesen 3% 4% zu machen und hat 1 Milliarde Euro mehr Umsatz für die Branche. Und von 3% auf 4% ist jetzt nicht so ein Riesensprung, wo man sagt, ist nicht zu schaffen. Und das kann man alles machen mit Metadaten. Worauf kommt es an? Titel, Untertitel, Urheber, Inhaltstexte, Warengruppen, Thema, ganz wichtig, Verschlagwortung. Man muss die Zielgruppen im Auge behalten, man muss Mediendateien mitspielen. So wahnsinnig viel ist es gar nicht. Ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Mühe muss man sich geben. Und dann verkauft man auch ein Buch, das vielleicht heute nicht verkauft wird, weil es keiner findet. Habe ich das eingehalten, die 7 bis 8 Minuten, Herr Ehling?
Bislang
perfekt. Perfekt, dann übergeben.
Das ist die andere Präsentation.
Wunderbar.
Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen jetzt den Blick über den Tellerrand ermöglichen, wie Herr Ehling das so schön formuliert hat. Als ich angesprochen wurde, um hier über das Thema Metadaten zu berichten, dann habe ich nicht gefragt, was ist denn das Metadaten? Denn das ist ja durchaus vertraut, dass in anderen Bereichen dann etwas andere Begrifflichkeiten Raum gegriffen haben. Wir sprechen in der Tat über Produktdaten. Und wenn ich sage wir, dann ist das die Firma GS1, Global Standards One, eine internationale Organisation, die weltweit dafür verantwortlich ist, unter anderem diese Barcodes zu vergeben. Das heißt, wenn Sie in Deutschland Produkte in den Umlauf bringen wollen, in den Handel bringen wollen, dann wenden Sie sich meist an uns, um hier diese Produkte dann auch mit Barcodes auszeichnen zu können. Sie alle kennen vielleicht die ISBN, die hat auch 13 Stellen, die können Sie auch in eine EAN umwandeln. Das ist etwas, was man 2007 abgesprochen hat untereinander. Unter anderem vergeben wir aber auch sogenannte Lokationsnummern, Betriebsnummern für jede Buchhandlung in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem MVB. Also Sie kennen uns, auch wenn Sie uns bislang nicht wirklich wahrgenommen haben. Dieses Produkt kennt jeder. Wir sind in gut 120 Ländern weltweit unterwegs und 112 von diesen Organisationen gibt es. Was aber viel spannender ist, tagtäglich werden ungefähr 5 Milliarden Scan-Vorgänge auf Basis dieser Identifikationssysteme ausgeführt. Und von daher kann man sagen, es ist so etwas wie die International Language of Business, zumindest in weiten Bereichen der Wirtschaft. Was machen wir? Wir machen eigentlich nur drei Dinge. Wir identifizieren Produkte, wir versuchen sie in Barcodes zu gießen und wir versuchen sie entsprechend zu verteilen. Das sieht dann meist etwas kompliziert und technisch aus, aber keine Sorge, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern wenn wir einmal darauf schauen, was sich denn für einen Nutzen hinter diesen Dingen verbirgt und warum sprechen wir denn über Standards, da habe ich versucht, das etwas anschaulich darzustellen. Wenn Sie weltweit versuchen sollten, in Ihrer Schuhgröße Artikel zu bestellen, dann könnte das unter Umständen zu interessanten Überraschungen führen. Deswegen versuchen Unternehmen weltweit, ihre Produkte mit eindeutigen Standards auszuzeichnen, um dann eben weltweit solche Produkte dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen. Man muss dazu sagen, 2007, einige werden sich noch daran erinnern, es gab keine Smartphones. Das Thema Metadaten oder Produktstammdaten, das war von etwas untergeordneter Bedeutung, aber seit 2007, in den letzten 10 Jahren, muss man sagen, dass Produktstammdaten sich zu einem wirklichen Wettbewerbsfaktor, einem wirklichen Wettbewerbsvorteil entwickelt haben. Und wir sehen das in ganz vielen Branchen und unter anderem auch im Bereich der Bücher. Das geht vom Gesundheitswesen über verschiedene andere Industrien. Aber im Prinzip ist es immer dasselbe Prinzip. Ich möchte etwas erkennen, erkennbar werden lassen und ich möchte Informationen weitergeben, die von anderen verwendet werden können. Wir sagen immer, unsere Großeltern, die kauften nach Verfügbarkeit das, was gerade da war. Wir sehen, dass unsere Eltern eine sehr starke Markenorientierung hatten. Heutzutage kaufen wir in vielen Bereichen nach Produktinformationen. Und wenn Sie mal selber so Ihr Kaufverhalten, gerade auch im E-Commerce-Bereich, hinterfragen, wenn Sie bestimmte Informationen nicht bekommen, dann werden Sie den Kauf mutmaßlich auch nicht tätigen. Und auch der Unterschied zwischen unterschiedlichen Anbietern ist oftmals dann über die Qualität der Daten, die zur Verfügung gestellt werden. Da sind wir ein bisschen anders aufgestellt, als wir es im Buchbereich sind, wo wir ja eine sehr starke Standardisierung auch in der Informationsvielfalt haben. Aber wenn wir mal reinschauen, was heute für Technologien im Hintergrund laufen, um bestimmte Produkte auch sichtbar werden zu lassen, dann bewegen wir uns hier doch in recht komplexen Themenstellungen. Und ich weiß nicht, inwieweit in diesem Forum dann auch über Search Engine Optimization und ähnliche Themen gesprochen wurde. Gerade das ganze Thema des Online-Marketings ist sehr stark durch Auffindbarkeit auf Basis solcher Standards geprägt. Wenn man sich das mal anschaut, dann gibt es heute eine Vielzahl von unterschiedlichen Anbietern, die auf Produktinformationen zurückgreifen. Das ist dem Kunden oftmals gar nicht bewusst, aber in jeder App, in der Sie heute unterwegs sind, mit jeder Anfrage, die Sie an einen Anbieter richten, nehmen Sie solche sensiblen Bereiche wie Kosmetik oder nehmen Sie auch solche Themen wie Lebensmittelsicherheit, Allergenthemen, all das sind Dinge, die Sie heute ohne Produktinformationen überhaupt nicht mehr vermarkten und vertreiben können. Das ist dann immer eine Mischung aus regulatorischen Anforderungen, gesetzlichen Vorgaben und entsprechenden Marketinganforderungen auch. Aber hier entwickeln sich eine Vielzahl von Fragestellungen, die wir auf Basis solcher Produktinformationen dann auch zu bedienen suchen. Und vielleicht auch ein Stück weit anders als im Bereich der Bücher. Wir nennen es mittlerweile E-Content, also nicht nur reine Stammdaten, sondern Bewegtbilder, Filme, all das, was an zusätzlichen Informationen Konsumenten und Interessenten mitgegeben werden soll. Wir sehen aber auch, dass gerade der E-Commerce dazu geführt hat, dass eine Vielzahl von Produktinformationen nachgefragt wird, eine Vielzahl von Daten nachgefragt wird, die im stationären Handel überhaupt nicht von Belang war. Sie konnten die Produkte in die Hand nehmen, sie konnten die Dinge anschauen, sie konnten die Dinge betrachten. Sie müssen sich im E-Commerce ein Stück weit in einer Distanz eine Meinung bilden und dazu dienen Produktdaten, um solche Themen voranzutreiben. Wenn man sich das mal anschaut, dann braucht man ja Höhe, Breite, Tiefe. Das sind Daten, die werden seit 20 Jahren vertrieben. Wenn man sich anschaut, was dann noch vielleicht hinzukommt in Richtung logistischer Daten, wie Liefermethoden, wie Markeninformationen oder aber chemische Informationen oder über Diätthemen oder Lagertemperaturen. Wir reden dann teilweise auch über gesetzliche Vorgaben, die dazu führen. Also wir haben eine Explosion von solchen Informationsnachfragen gesehen. Und wenn Sie sich das vielleicht vorstellen möchten, früher ist man so mit 80, 90 Produktinformationen vom Hersteller bis zum Handel, bis zum Konsumenten gelangt. Heute redet man in normalen B2C-Geschäften mittlerweile von gut 1500 Informationen pro Artikel, die mitgegeben werden, damit der jeweilige Anbieter diese Produkte auch so vermarkten kann, wie Sie es wünschen, wie der Konsument es erwartet. Das ist aber nach unserer Einschätzung erst der Anfang. Hier ist mal eine Amazon-Seite, die jetzt im Produktspektrum von Non-Food oder Non-Books sicherlich schon eine Menge von Informationen mitgeben, um solche Produkte zu vermarkten. Wenn man sich das Ganze aber mal global anschaut, dann kommen solche Themen auf uns zu, die wir im Moment im asiatischen Raum sehen. Alibaba, ich weiß nicht, der eine oder andere von Ihnen wird vielleicht auch schon mal reingeschaut haben, verlangt nochmal die zehnfache Produktinformationsmenge, die ein Amazon verlangt, um eben solche Dinge auch zum Storytelling einzusetzen, um Geschichten zu erzählen, um ganz andere Hintergrundinformationen zu geben. Wie heißt der Hund des Herstellers, der hinter dem Produkt steht? Das ist für andere Kulturkreise eine ganz wichtige Information, um solche Themen voranzutreiben. Also im Fazit muss man sagen, dass wir auf der einen Seite automatisiertere Prozesse sehen, die eine andere Datenmenge, aber auch andere Datenqualität verlangen, dass wir steigende gesetzliche Anforderungen haben in ganz vielen Fällen, aber im Wesentlichen der Treiber auch wirklich die Kundenerwartung ist, um solche Themen voranzutreiben. Und Produktdaten sind aus unserer Sicht ein wirklicher Wettbewerbsvorteil, denn für die meisten gibt es nichts Schlimmeres, als auf Seite 2 von Google aufzutauchen, denn dann sind sie bestenfalls zweiter Sieger. Das könnte ich jetzt noch ewig fortsetzen über die unterschiedlichsten Bereiche mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten, aber ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch in eine kleine Diskussion einsteigen können über Sinn und Zweck und Vorteile. Vielen Dank.
Ja, Sinn und Zweck und Vorteile der Daten. Ich fand den Abschlusssatz, den Sie gerade auf der Präsentation hatten, Daten sind Wettbewerbsvorteile. Der hat eigentlich ganz gut zusammengefasst, was sowohl Sie als auch Herr Gerschlau vorzubringen hatten. Herr Gerschlau hat das Beispiel gehabt des Tourismusfachverlags, der sich schlichtweg aus Metadaten nichts macht. Erste Frage, wie kriegt man denn solche Pappenheimer dazu, sich schlau zu machen, damit er selber die Kunden schlau machen kann?
Da gibt es, also wir verfahren da nach einem ganz altbewährten Prinzip, das es schon seit über 2000 Jahren gibt, das heißt Zuckerbrot und Peitsche. Das Zuckerbrot ist das, worüber wir heute hier gesprochen haben und worüber wir auch seit Jahren eigentlich sprechen. Wir müssen es den Leuten einfach erklären. Die Leute müssen verstehen, dass sie selbst einen Vorteil davon haben. Und sie müssen diesen Vorteil erleben können und verstehen können. Das ist das eine. Das andere, ich will nicht sagen Peitsche, aber wir haben sehr, sehr viele Produktinformationen vor gut 3 Jahren im VLB zum statusrelevanten Feld gemacht. Das heißt, jemand, der seinen Datensatz sehr gut pflegt, zahlt schlicht und ergreifend weniger für seine Titelmeldung als jemand, der einfach diese Informationen nicht abliefert.
Herr Wolters?
Ja, was wir sehen, ist an der Stelle sicherlich ein Entwicklungsprozess. Als man damit begonnen hat, war das auch ein lästiges Übel. Mittlerweile sind mehr und mehr Unternehmen auch zu der Einsicht gekommen, eben auch dadurch, dass sie oftmals ja auch von Herstellerseite eigene Webshops anbieten, dass solche Produktinformationen ein ganz entscheidendes Kaufelement auch sind. Und an der einen oder anderen Stelle muss man auch sagen, da hat dann auch der Abnehmer der Ware, der Handel nachgeholfen, der nämlich gesagt hat, wenn du nicht in der Lage bist, mir entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen, dann wirst du dich bei mir auch nicht ganz vorne in den Regalen oder auf den entsprechenden Webpages wiederfinden. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir hier mittlerweile auch eine gewisse Disziplin haben.
Also auch das Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip.
Auch das Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip. Am Anfang war es vielleicht mehr die Peitsche, mittlerweile ist es, glaube ich, mehr das Zuckerbrot.
Sie haben das Beispiel von Alibaba gebracht und der Vielzahl von Daten, die dort im Vergleich zu Amazon zum Beispiel abgefragt werden. Storytelling durch Daten. Wenn ich als Verlag über Storytelling nachdenke, dann habe ich natürlich zuerst mal irgendwie so eine Art Roman im Kopf. Können Sie was erzählen, wie das Storytelling mit Daten eigentlich so richtig funktioniert?
Also das Datenkonstrukt im Storytelling ist eigentlich eines, was Mittel zum Zweck ist. Das heißt, man versucht schon weltweit, sich sehr stark an kulturelle Gegebenheiten anzupassen. Asiatische Konsumenten verlangen oftmals ganz andere Hintergrundinformationen und ganz andere Darstellung von Produkten. Und da wird dann natürlich überlegt, was hätte ich denn noch gern? Also dann brauche ich vielleicht die Sonnenbrille in 4 verschiedenen Auflösungen und noch vor einem schönen Landschaftsmotiv, damit der Kunde sich auch entsprechend angesprochen fühlt. Aber dieses Storytelling ist etwas, was insbesondere im asiatischen Kulturraum auch ein ganz entscheidendes Thema ist. Und gute Geschichten kann ich immer nur dann erzählen, wenn ich gute Inhalte habe. Das ist im kommerziellen Sektor nicht anders als im Buchsektor.
Mhm. Herr Gerschlauer dazu?
Ich denke jetzt gerade mal in 2 Richtungen. Also das eine ist natürlich, Sie müssen möglichst vielen, das ist schon Storytelling, über Ihr Buch erzählen. Dafür brauchen Sie Informationen. Da gilt die Grundregelung einfach, viel hilft viel. Wenn Sie im Sachbuchbereich unterwegs sind, geben Sie die Inhaltsverzeichnisse mit. Ein ganz, ganz wichtiger Indikator immer, um ein Buch zu erschließen. Aber ein Thema, über das heute noch viel zu wenig gesprochen wird, aber das, glaube ich, künftig im Kommen noch viel mehr kommen wird, ist das Thema Empfehlungsmanagement. Also, wenn Sie in eine Buchhandlung gehen und sagen, ich hätte gerne ein Buch, das mir genauso gut gefällt wie ... folgendes, dann sind Sie darauf angewiesen, dass der Buchhändler A. Sie kennt und dass er das Buch kennt und dass er eines kennt, was ungefähr so ähnlich ist. Das Ganze funktioniert auf digitaler Ebene einfach über die große Zahl. Kunden, die dies gekauft haben, kauften auch das. Das ist ganz schön, das kann funktionieren, das ist aber ein reiner Algorithmus, der im Grunde dumm ist. Wenn Sie aber in der Lage sind, über gute Metadaten, insbesondere über eine Themaklassifikation, ein Buch sehr genau einzuordnen und zu beschreiben, dann können Sie auch andere Bücher mitempfehlen, die genauso eingeordnet sind. Und das geht dann auch tatsächlich maschinell und da gibt es auch erste Untersuchungen und Versuche dazu, die zeigen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Das hat einen ganz, ganz großen Vorteil, wenn ich das noch sagen darf, das ist ein extrem demokratischer Ansatz für die Branche. Denn das kann jeder Händler dann machen. Dafür müssen sie nicht 5 Milliarden User jede Woche haben und einfach über die reine Zahl was auszählen, sondern sie können es über die Identifizierung des Buches machen. Sie können sagen, dieses Buch ist so ähnlich wie dieses und jenes Buch passt zu folgendem.
Wie sieht das in anderen Branchen aus? Diese Hierarchisierung, diese Demokratisierung als Stichwort.
Was wir in anderen Branchen sehen, ist natürlich sehr stark von dem geprägt, was sich im Internet mittlerweile etabliert hat. Die Kategorisierung, die Hierarchisierung, all das sind Themen, auf die solche Daten dann auch entsprechend einzahlen. Wenn Sie selber mal überlegen, wie Sie heute im Internet in bestimmten Shops nach Produkten suchen, gibt es eigentlich immer zwei Ansätze. Das eine ist, Sie gehen über die klassischen Suchmaschinen und hoffen, dass dann das Richtige dabei rauskommt. Oder Sie wühlen sich durch verschiedene Warengruppen, die Sie in verschiedenen Shops finden. Die Algorithmen sind, und da stimme ich Ihnen zu, im Grunde dumm. Die sind aber verdammt lernfähig, wie sich in letzter Zeit gezeigt hat. Und für mich haben Sie im Buchhandel immer einen ganz, ganz großen Vorteil. Sie haben noch wirklich Menschen, die sich mit den Produkten auskennen. Sie haben Menschen, die sich mit den Büchern auskennen. Das finden Sie in vielen anderen Bereichen des Handels ja gar nicht mehr. Da muss man sagen, da haben dann mehr und mehr auch Algorithmen die Oberhand gewonnen, um entsprechende Empfehlungen auszusprechen.
Und ja, im Grunde der größte Metadatenspeicher, den wir kennen, ist ja der gut ausgebildete, trainierte und erfahrene Einzelhändler selbst. Die typische Frage im Buch, haben Sie nicht was für ein 14-jähriges Mädchen? Das ist ja eine ganz, ganz übliche Frage. Meine Nichte wird 14, ich will ihr was schenken. Was können Sie mir empfehlen? Ja, der Buchhändler kennt dann möglicherweise zwar nicht das Mädchen, das beschenkt werden soll, fragt dann aber irgendwelche Sachen nach, bildet sich also im Grunde seinen analogen Algorithmus da ab. Und genauso dann die Empfehlung, verehrter Herr, wenn Sie diese Krawatte tragen, dann können Sie sich aber nicht in die Öffentlichkeit wagen. Nicht? Das ist auch so eine Sache. Wann können wir denn zu solchen Empfehlungen oder Beratungen kommen? Wann kann man den Algorithmus auch mal sagen, lieber Junge, so eine Krawatte, das sollst du lieber lassen, so wie du aussiehst?
Da sehen wir bereits Ansätze. Mhm. Es gibt Anbieter, ich nehme jetzt mal den Modebereich, wo Sie heute bei solchen Unternehmen wie zum Beispiel Outfittery oder ähnlichen thematisch, stilistisch abgestimmte Pakete finden. Und es gibt sogar Anbieter, das machen da heute keine Menschen mehr, die solche Pakete dann zusammenstellen, sondern das basiert dann auf Algorithmen, das basiert dann auf Kaufverhalten von vergleichbaren Kundengruppen. Da tut sich im Hintergrund heute einiges und ein ganz großes Schlagwort bei uns in der Branche ist das ganze Thema künstliche Intelligenz. Da sehen wir gerade aus Amerika und aus China erstaunliche Entwicklungen, wo die meisten von uns gar nicht mehr unterscheiden können, hat das jetzt für mich ein Mensch empfohlen oder hat das jetzt für mich ein Algorithmus empfohlen?
Mhm. Sie haben gesagt, dass Algorithmen merkfähig sind, das stimmt und das zeichnet sie auch aus. Algorithmen können was Hervorragendes machen, die können quasi die Intelligenz ihrer Kunden absorbieren und weiterverarbeiten, weil die einfach zählen. Die zählen und kommen auf Plausibilitäten und sagen dann, nochmal ganz einfaches Beispiel, dieses Buch würde Ihnen auch gefallen, weil 100.000 Menschen mit einem ähnlichen Profil wie Sie das Buch A und das Buch B gekauft haben. Das kann man zählen und das funktioniert bei großen Mengen. Trotzdem glaube ich, dass man nochmal einen unglaublich großen, und das funktioniert auch, um das noch dazu zu sagen, wenn der Algorithmus das Buch gar nicht kennt. Ich glaube, dass eine Maschine noch viel, viel mehr leisten kann, wenn sie das Buch kennt und wenn sie es besser einordnen kann. Und um auf das Beispiel von Ihnen zurückzukommen, Herr Ehling, Thema Klassifikation erlaubt es Ihnen zu sagen, das ist ein Buch für 14-jährige Mädchen. Punkt. Das können Sie heute mit der Warengruppe noch nicht oder noch lange nicht so gut. Und je genauer Sie als Verlag Ihren Artikel beschreiben können, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach am Schluss ein Treffer bei rauskommt.
Wo es dann wieder aufhört, ist natürlich dann die im Buchhandel immer wieder gern zitierte Anekdote, ich will dein Buch, so irgendwas, Nazis in Dortmund. Ja. Natürlich Hermann Hesse. Da hinten ist eine Frage, ich versuche mal, können wir ein Handmikrofon haben? So, bitteschön.
Ja, hi. Ich wollte eigentlich nochmal zur Themaklassifikation was fragen. Ich arbeite im Bereich E-Book und im Bereich Kinder- und Jugendliteratur und da lassen sich zum Beispiel die Themen nicht so gut klassifizieren, weil es gibt Kinder und Jugend im Vergleich zu Bisex, wo wir Kinder-Bisex versus Jugend-Bisex haben. Dann vielleicht nochmal New Adult Bisex, weil sich ja das auch genremäßig ständig verändert. Und ich finde tatsächlich die Klassifikation da sehr schwer vorzunehmen. Wie kann man das denn, also gibt es da Ansätze, um das zu ändern? Oder geht der Fokus vielleicht mehr zu Bisex? Oder?
Ja. Nee, die Themaklassifikation ist ja noch relativ neu. Die gibt es ja erst seit 3 oder 4 Jahren. Die ist extrem granular, die ist extrem gut, aber die kann halt auch noch nicht alles. Und wir hatten auch den Fall, dass beispielsweise die Schulbuchverlage gesagt haben, also liebe Leute, damit kann ich nicht arbeiten, das deckt meine Lebenswirklichkeit nicht ab. Dann macht man es ganz pragmatisch, man gründet eine Arbeitsgruppe, macht einen Vorschlag, wie man es gerne hätte, gibt den an Editeur, die im Prinzip diese Standards verwalten und dann wird das in der Regel umgesetzt. Das richtige Forum, um das zu tun, ist im Grunde die IG-Produktmetadaten, die es im Börsenverein gibt, wo es verschiedene Peergroups gibt, unter anderem eben eine auch zum Thema Klassifikation. Und da kann man so ein Thema unterbringen. Also es ist ein bürokratischer und nicht so ganz schneller Weg, aber es funktioniert in der Regel doch ganz gut. Und bei den Schulbüchern hat es kein Jahr gedauert, bis wir es umgesetzt hatten.
Es ist ja immer, man hört nur mehr Metadaten. Vor Jahren hörte man immer Schlagwörter. Wie wichtig sind Schlagwörter noch?
Das kommt drauf an. Schlagwörter sind ein Teil von Metadaten. Auch ganz bewusst bei uns noch statusrelevantes Feld, weil sie noch wichtig sind. Es ist, deswegen die etwas relativierende Antwort am Anfang, es wird unterschiedlich gehandhabt, aber ich kenne keinen Shop, der nicht Schlagwörter ausliest. Mit einer unterschiedlichen Gewichtung zugegebenermaßen, aber mit einer vernünftigen Verschlagwortung, mit Synonymen, alternativen Schreibweisen erhöhen sie in der Regel ihre Sichtbarkeit immer noch dramatisch. So allgemein würde ich das durchaus sagen, das ist noch so.
Ich wollte nochmal zu dem Thema Hierarchie und Demokratie zurückkommen. Eine Errungenschaft unseres VLB, das ist mir wirklich auch erst so im Zuge des Nachdenkens über unsere Veranstaltung hier klar geworden, ist ja, dass wir als eine der ganz wenigen Branchen es geschafft haben, einen Katalog auf die Beine zu stellen, der hierarchiefrei ist. Nicht? Wenn Sie eine Schraube kaufen wollen, Tragkraft 25 Kilo, gehen Sie zum Eisenwarenhändler oder in den Baumarkt. Der Baumarkt muss sich im Grunde durch alle Händlerkataloge durchwühlen, bis er dann das wirklich findet. Die Spezifikation für einen allgemeinen Katalog, wo alle Händler hierarchiefrei aufgelistet sind, gibt es ja in anderen Branchen so gut wie gar nicht. Oder sehe ich das falsch, Herr Wolters?
Ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht hat, dass, wie die nannten es so schön, Verschlagwortung oder Hierarchiebildung in vielen anderen Branchen einfach die Qualität der Produktsuche, der Trefferquote erhöht hat. Das hängt viel damit zusammen, wie heute Suchmaschinen mit solchen Algorithmen auch arbeiten. Und man hat sich im Laufe der Jahre dann darauf verständigt, dass man hier doch mit einer sehr starken Hierarchisierung arbeitet. Auch deswegen, weil natürlich das gesamte Produktspektrum, über was man redet, wenn man über solche Pure Player spricht, natürlich ein gigantisches ist. Da ist Hierarchisierung, da ist Verschlagwortung notwendig, um einfach auch Geschwindigkeit und Qualität von Suchergebnissen zu erhöhen.
Die Geschwindigkeit und die Bequemlichkeit von Suchergebnissen. Ich glaube, es leuchtet uns allen ein, wenn es lange dauert, ist der Kunde weg. Wie ist das so in der Entwicklung eigentlich zu sehen? Wie, wir haben Kataloge, die einigermaßen schnell funktionieren, aber natürlich kommt es immer wieder vor, also erstens das Suchergebnis bei Google auf Seite 2, zweitens das Nichtfinden von dem, was man tatsächlich eigentlich haben wollte und das Internetstöbern, das man dann machen muss. Inwieweit ist absehbar, dass das noch weniger wird, als es bereits jetzt schon ist?
Es wird weniger. Was wir sehen, ist, dass wir ja so etwas wie, wir nennen es Conversational Commerce als nächste Stufe. Also wenn Sie Alexa sich anschauen oder wenn Sie sich HomePod anschauen oder wie auch immer die ganzen Siri-Devices jetzt heißen, das wird fast schon die Stufe der intellektuellen Auseinandersetzung, zumindest der wahrgenommenen intellektuellen Auseinandersetzung. Diese Technologien sind extrem lernfähig und wir werden es erleben, dass wir an der Stelle teilweise sogar dahin kommen, das ist dann so etwas, was wir uns in Fachkreisen Predictive Analytics nennt, Sie erhalten Vorschläge, bevor Sie eigentlich wissen, was Sie demnächst benötigen. Es gibt Ansätze bereits, wo dann der Kühlschrank automatisch nachbestellt oder die Waschmaschine. Das sind noch harmlose Themen, aber wenn irgendwann mal ein Algorithmus bestimmte Verhaltensmuster eines Anwenders erkannt hat, dann kann er die fortschreiben. Und wir sind überzeugt, und das ist auch in ganz vielen Forschungseinrichtungen im Moment Stand der Dinge, dass wir in den nächsten 3 Jahren hier dramatische Umwälzungen erleben werden.
Ist das auch für den Buchbereich selber?
Also da kann ich nur allen sagen, die das gespenstisch finden, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Gehen Sie in die Buchhandlung, nehmen Sie was aus dem Regal und zahlen Sie bar. Passiert das alles nicht.
Genau, und der analoge Algorithmus im Kopf des Buchhändlers funktioniert meistens auch sehr gut.
Genau.
Ja, wir haben immer so eine ganz interessante Diskussion in verschiedenen Branchen. Die Erfahrung, die wir am Ende oftmals gemacht haben, dass die Bequemlichkeit der Menschen so manches Bedenken zur Seite wischt, aber damit muss jetzt selber jeder klarkommen, wie er damit umgehen möchte.
Also Predictive Analytics, vielleicht können Sie es nochmal genauer erläutern, was da eigentlich die Absicht dahinter ist. Also es geht ja nicht nur darum, jemandem zu verkaufen, von dem er selber noch nicht wusste, was er eigentlich haben will.
Ja, Predictive Analytics setzt eigentlich an der Stelle an, dass man sagt, ich kann verschiedene Muster analysieren, erkennen und darauf dann entsprechende Vorhersagen für zukünftige Handlungen tätigen. Es gibt Warenbereiche, in denen das relativ gut funktioniert. Wenn Sie wissen, vierköpfige Familie, die 6-mal die Woche wäscht, immer 1 Kilo Waschmittel bestellt, dann können Sie irgendwann mal sagen, dann schicke ich denen das automatisch nach Hause. Dann müssen die nicht mehr lange überlegen. Es gibt natürlich immer auch Bereiche, in denen wir keine wiederkehrenden Muster entdecken. Was aber beeindruckend ist, ist einfach die Fähigkeit von Algorithmen, die Fähigkeit von Maschinen, auch in für uns teilweise nicht erkennbaren Zusammenhängen noch Muster zu erkennen. Ich finde das selber immer ein bisschen spooky, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mir auf einmal sagt, das ist etwas, davon gehen wir aus, was in den nächsten 24 Stunden sowieso getan hätte. Aber es gibt durchaus Beispiele, wo heute bereits eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, eine recht hohe Prognosegenauigkeit existiert.
Ich darf mich in der Beziehung als eher altmodisch und konservativ outen. Natürlich sind da die verschiedensten Dinge möglich, aber ich nehme zumindest im Moment den Buchmarkt so wahr, dass die Käufer außerordentlich resistent und renitent sind. Natürlich gibt es Empfehlungsmarketing in den verschiedensten Sachen, die funktionieren aber in der Regel nur im E-Book-Bereich. Da gibt es in der Tat prima Sachen, In-Book-Marketing. Das ist schön und gut, da gibt es auch tolle Erfolge, aber es sind halt auch nur 15% Marktanteil. Bei den Printbüchern kenne ich jetzt ehrlich gesagt noch kein Modell, wo, um es mal negativ zu formulieren, das Wissen über den Kunden derart schamlos ausgenutzt wird, dass ihm suggeriert wird, etwas zu kaufen, was er eigentlich gar nicht haben will. Also der Buchbereich, glaube ich, ist da tatsächlich noch ein bisschen retro. Und vor allen Dingen, bei dem ganzen Reden über Algorithmen, man vergisst ja eins, es blendet immer die Überraschungen aus. Und die sind ja eigentlich das Salz in der Suppe. Und kein Algorithmus, auch wenn es eine Banalität ist, hätte jemals einen Harry Potter hervorgesagt. Im Gegenteil.
Aber ein Algorithmus hätte eventuell Shades of Grey programmieren können. Denn erstens ist es langweilig und zweitens wird alles abgefragt, was ein Buzzword ist.
Ja, ich sage an der Stelle immer, wenn Sie es bequem haben wollen, sind Sie ein Internetkäufer. Wenn Sie Überraschungen lieben und sich inspirieren lassen wollen, gehen Sie in den stationären Buchhandel. Ja.
Also was wir wissen, um das noch zu ergänzen, in der Tat, das funktioniert im stationären Buchhandel nicht sonderlich gut und funktioniert im Internet einfach überhaupt nicht. Die Zahl der nicht kaufenden Kunden ist noch zu hoch. Ich habe das vorhin mit den Zahlen versucht mal darzustellen. Und das ist ein Phänomen, das gibt es seit extrem vielen Jahren und das kann man als Buchbranche nicht hinnehmen. Kaufwillige Kunden oder zumindest Kunden, die bereit sind, sich inspirieren zu lassen, sich überraschen zu lassen, die dann nichts finden. Und da können Daten dem Buchhändler helfen, da können Daten aber auch dem Webshop wirklich signifikant helfen, um den Leuten einfach das Richtige anzubieten. Damit sie nicht quasi aus Notwehr Netflix gucken, nur weil sie das richtige Buch nicht gefunden haben.
Aber das ist vielleicht jetzt ein gutes Stichwort. Ich hätte gerne mal eine Frage. Onyx 3.0 steht ja auch schon eigentlich in der Tür. Und was würden Sie denn zu Mediafiles sagen, wie die im Rahmen von Metadaten, also erweitert, aus meiner Sicht gehören die dazu, genau diese Kunden, die Sie sagen, die im Internet stöbern, die nicht in die Buchhandlung kommen, wie können die denn bewegen? Also ich denke jetzt da nicht nur an Autorenfilmchen, also Lesungen, will ich nicht runterspielen, aber alle möglichen modernen Mediafiles, die eben nicht nur strukturierte Daten sind, das Buch hat 146 Seiten und es ist wieder von dem Schriftsteller, wie können die zukünftig noch mehr beitragen? Denn Sie haben ja mehrfach beide gesagt, Kunden sind online, Kunden suchen Produktdaten online und ich glaube, die Visualisierung, Sie haben das mit den drei Brillen gesagt oder den unterschiedlichen Brillentypen, die spielt in dem heutigen Markt eine Wahnsinnsrolle. Wir kämpfen um Aufmerksamkeit. Also ich bin im Verlag tätig.
Also das ist ja eher eine inhaltliche Frage, die Sie stellen. Formal ist ein Mediafile und ein Autorenporträt auch nichts anderes als ein Datensatz, der einfach in eine bestimmte Struktur gebracht werden muss, damit er funktioniert. Inhaltlich bin ich vielleicht nicht ganz der Richtige, um das zu beantworten. Ich kann Ihnen meine Wahrnehmung sagen. Also wir hatten vor 8, 9, 10 Jahren einen unheimlichen Hype, der da hieß, du musst Leseproben von vorne bis hinten, die müssen im Volltext durchsuchbar sein, du brauchst Autorenporträts, du brauchst einen Facebook-Account dann für die Autoren, du brauchst unbedingt einen Trailer, einen Videotrailer für dein Buch und dann verkaufst du wie Bolle. Ich würde zumindest sagen, dass meiner Wahrnehmung nach die Euphorie da ein ganzes Stück weit zurückgegangen ist. Und das der Kunde ein gewisses Maß an Informationen braucht, aber das jetzt auch nicht unbedingt überschritten werden muss. Also wenn Sie im Webshop sind Sie haben vielleicht eine Leseprobe der ersten 2 Seiten, Sie haben ein Autorenporträt, das kurz ist, Sie haben 2, 3 Referenztitel, dann reicht das in der Regel schon, um den Kunden zu überzeugen oder um ihn abzuschrecken. Also ich glaube nicht, dass sehr viele Kunden dann extrem wissenschaftlich vorgehen und noch die 7., 8., 9., 10. Information für ihre Kaufentscheidung brauchen. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen. Das ist nur so, was ich so aus Gesprächen mit Händlern raushöre.
Ja, das ist natürlich etwas, das hängt immer sehr stark davon ab, wie sich auch ein Händler am Markt darstellen möchte. Technisch ist das alles möglich, aber das ist für mich dann auch wirklich die Frage, möchte ich spezielle Schwerpunkte setzen, möchte ich einen Markenauftritt inszenieren in einem solchen Shop. Das hängt alles davon ab, was der Händler für sich entscheidet. Da sind, glaube ich, im Moment technisch wenig Schranken. Man kann technisch mehr, als viele sich trauen.
Das Thema über den Tellerrand gucken spielt da ja auch bei der Verfügbarmachung von Daten und der prädiktiven Analyse möglicherweise eine Rolle. Inwieweit gibt es denn Ansätze tatsächlich jetzt, so wenn beispielsweise jemand bucht online eine Reise nach, weiß nicht, Thailand, dem Menschen dann auch tatsächlich übergreifend erzählen zu können, wenn du nach Thailand fährst, da gibt es übrigens Reiseführer, da gibt es einen Roman, da gibt es aber auch irgendwie Badeschläppchen, die du brauchen kannst und eine Badehose. Wird das so schon verschränkt? Also ich kenne es eigentlich nicht.
Also es ist etwas, was Sie zum Beispiel auch auf Reiseportalen finden. Große Anbieter von Reiseportalen, Trivago, Opodo, wie auch immer sie heißen mögen, haben Versuche unternommen in die Richtung. Gerade das auch mit entsprechender Literatur oder mit entsprechenden Produkten anzureichen. Ich erinnere mich dann noch so eine Thematik, da ging es dann um Sonnenschutz. Da gibt es Dinge, das hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt, weil die meisten, die dann eine solche Reise suchen und mit der Absicht auch ein solches Portal aufsuchen, am Ende des Tages doch sehr konzentriert auf ein bestimmtes Produkt, auf eine bestimmte Leistung abgezielt haben Das sind sicherlich manchmal ganz nette Marketing-Gimmicks, aber ich glaube nicht, dass da ein substanzielles Geschäftsmodell hintersteht.
Also das große Warenhaus insgesamt, das alles anbietet, ist so noch nicht so wirklich
gewollt. Also es gibt das große Warenhaus.
Amazon zum Beispiel.
Das heißt in Deutschland Amazon, das heißt in anderen Ländern anders. Die sind halt dabei, komplette Ökosysteme zu entwickeln. Und in diesem Ökosystem wird alles von Ware, von Dienstleistung, von Informationsvermittlung integriert, sodass theoretisch am Ende des Tages ein Anbieter ihre komplette Lebensprobleme lösen könnte. Aber da sind wir sicherlich in Asien auch noch einen Schritt weiter, als wir es im Moment im europäischen Markt sind.
Ja, also ich weiß, dass viele Verlage darüber nachdenken, über genau den Use Case. Ich möchte nach Südfrankreich reisen, mache mich vielleicht im Internet kundig nach dieser Reise und dann kommt plötzlich die Werbung. Hier, da gibt es einen super tollen Roman, der dort spielt, genau vor Ort, der würde dir bestimmt gefallen. Kann man machen, aber ich glaube, bis das funktioniert, fließt noch sehr, sehr, sehr viel Wasser den Rhein runter, würde ich annehmen. Einen ganz anderen Fall allerdings gibt es noch, und den finde ich hochspannend, ist, wenn die Leute heute was kaufen wollen, dann gehen sie auf Amazon. Amazon ist als Produktsuchmaschine mittlerweile vor Google. Also wenn jemand ein Produkt sucht, dann werden mehr Suchanfragen auf Amazon abgestartet als auf Google. Wenn sie aber was wissen wollen, dann gehen sie auf Google. Und möglicherweise, noch würde ich behaupten, steckt der größte Teil des Wissens der Welt in Büchern und nicht auf irgendwelchen Servern. Und wenn ich früher, wenn mein Gartenteich plötzlich grün wurde, dann bin ich in die Buchhandlung gegangen und habe mir ein Buch von Gräf und Unser gekauft. Heute google ich grüner Teich. Wenn ich es dann schaffe, den Leuten zu erklären, da gibt es ein Buch dazu, schau da mal rein, dann kann ich was gewinnen. Und ich glaube, das ist was, wo gerade Sachbuchverlage sehr, sehr intensiv drüber nachdenken, wie sie das schaffen, zu sagen, hey, die Lösung steckt manchmal in einem Buch, ich muss nur gefunden werden.
Was ich an der Stelle vielleicht noch ergänzen möchte, ich glaube fast, das ist eine demografische Frage, die wir da sehen. Weil diese Generation der Digital Natives heute ein ganz anderes natürliches Verhältnis zu Technologie hat und auch Nutzungsverhalten solcher Technologien. Ich bin nicht überzeugt, dass von denen jeder heute noch in einen Ratgeber schauen würde. Meine Kinder zum Beispiel wissen noch nicht mal, dass es über so etwas Ratgeber gibt. Die haben eher Amputationserscheinungen, wenn das Handy mal zu Hause geblieben ist, wenn wir rausgehen.
Typischer Erziehungsfehler, würde ich sagen.
Keine Frage, ich habe damals aber in Büchern solche Erziehungsratgeber gelesen.
Wir als ältere Generation haben Amputationserscheinungen, wenn wir im Zug sitzen und haben nichts zu lesen. Ist ja auch was. Ja, meine Damen und Herren, an der Stelle noch weitere Fragen. Jetzt gilt es. Ansonsten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Es war wirklich spannend und auch unterhaltsam. Und ja, Sie sind natürlich herzlich eingeladen, uns hier in dem Fachforum 1 die Treue zu halten bei unseren weiteren Verrichtungen. Unter anderem werden wir heute Nachmittag auch zum Thema Customer Engagement einiges hören und dort auch viel Technik vorgestellt bekommen. Das Thema, wie gehe ich mit dem Kunden um, wird uns den ganzen Tag erhalten bleiben, denn letztlich ist es ja das, was wir alle brauchen. Und wenn wir auf Social Media setzen, jetzt haben wir gleich Social Reading als Thema, komme ich gerne mit dem alten Spruch, Facebook, Twitter, tralala, vielleicht ist auch ein Kunde da. In diesem Sinne wünsche ich uns und Ihnen noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, Sie hier wieder zu sehen im Laufe des Tages und Ihnen beiden herzlichen Dank nochmal. Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.